Herzlich willkommen zum Diab-Info-Podcast. In dieser Folge sprechen wir mit der Wissenschaftlerin und Diabetologin Professor Dr. Barbara Ludwig über Therapien, die möglicherweise in Zukunft zur Behandlung von Typ-1-Diabetes angewendet werden. Frau Ludwig ist Oberärztin am Uniklinikum Dresden und an der dortigen Spezialambulanz für Typ-1-Diabetes tätig. Dies ist der zweite Teil des Gesprächs mit Frau Ludwig. Im ersten Teil des Podcasts ging es um die aktuell verfügbaren Therapiemöglichkeiten des Typ-1-Diabetes. Falls Sie den ersten Teil verpasst haben, verlinken wir ihn unten in der Podcast-Beschreibung.
Was können wir in den nächsten 5 Jahren erwarten? Was befindet sich gerade schon in der klinischen Erprobungsphase? Ich denke hier jetzt an die aktuellen hybriden Closed-Loop-Systeme, wo man ja noch für, also dem Gerät sagen muss, wie viele Kohlenhydrate man isst, sodass der dann, also der, das Gerät errechnen kann, wie viel Insulin notwendig ist und so weiter. Ich denke auch an smartes Insulin, das hört man immer wieder. Was können wir erwarten?
Ja, also hätten wir dieses Gespräch vor ein paar Jahren geführt, dann hätte ich wahrscheinlich geantwortet, ich denke, wir sind mit diesen technologischen Entwicklungen schon relativ am Ende der Fahnenstange angekommen. Wir haben schon gesprochen über die Hybrid-Closed-Loop-Systeme und das hat natürlich enorme Fortschritte gebracht. Was für mich immer so problematisch scheint, ist, die Stoffwechselregulation ist eine extrem komplexe Angelegenheit. Und wir haben es ja hier nicht nur mit Kohlenhydrataufnahme mehr oder weniger und sportlicher Aktivität mehr oder weniger zu tun, sondern wir haben es mit ganz vielen anderen Faktoren, anderen hormonellen Regelkreisen zu tun, die in Betracht kommen. Wir haben es mit psychischen Einflussfaktoren, also Stichwort Stress, positiv oder negativ, um nur 2 Punkte zu nennen, aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Einflussfaktoren auf den Stoffwechsel, die man eben tatsächlich nur ganz schwer mit den Möglichkeiten der Technik nachahmen kann. Was aber eben heute dazu kommt und was vor ein paar Jahren noch nicht so ganz absehbar war, das sind die Möglichkeiten der Integration künstlicher Intelligenz in diese Systeme. Und das erleben wir ja heute schon bei den Hybrid-Closed-Loop-Systemen. Das ist extrem eindrucksvoll, wenn man feststellt, man legt die Pumpe an, man stellt einen Patienten auf so ein System ein und dann sind die ersten 2 Wochen manchmal ein bisschen mühsam und dann Zug um Zug merkt man, dass nicht nur der Patient besser damit umgehen lernt, sondern dass die Pumpe auch ganz schlicht lernt und sich auf diesen speziellen Organismus auch einstellen lernt. Das ist alles noch relativ und mit vielen Einschränkungen verbunden, aber es ist ein Weg, der wirklich eindrucksvoll ist und der, glaube ich, schon zeigt, dass wir vielleicht tatsächlich irgendwann die Möglichkeit haben werden, mit einem wirklichen Closed-Loop-System zu arbeiten, das also tatsächlich autark läuft. Wir haben, glaube ich, es gibt zwei ganz generelle Einschränkungen bei diesen Systemen. Zum einen, wir messen den Blutzucker an der falschen Stelle. Also wir messen ja in der Tat nicht den Blutzucker, sondern wir haben einen Sensor, der unter der Haut liegt, die Glukosekonzentration in der interstitiellen Flüssigkeit misst. Das heißt, das, was wir da messen, muss wiederum von einem entsprechenden Algorithmus umgerechnet werden in die Glukose mit allen entsprechenden Verzögerungen, die damit verbunden sind. Das ist der eine Punkt, den wir auch nicht so wirklich lösen können werden. Und der zweite Punkt ist, wir injizieren das Insulin ja auch an der falschen Stelle. Also wir geben das Insulin subkutan unter die Haut. Da gehört es eigentlich nicht hin. Das heißt, auch hier haben wir natürlich wieder Verzögerungen zu verzeichnen, die mit einberechnet werden müssen. Die entsprechende Formulierung des Insulins, wie ist die Resorption? Ganz, ganz banales Beispiel, wie ist die Hauttemperatur? Im Sommer läuft das ganz anders, wenn wir wie jetzt im vergangenen Sommer 35, 40 Grad haben, da ist die Situation eine ganz andere als bei minus 5 Grad im Winter. Aber das ist nur ein ganz triviales Beispiel. Es soll nur zeigen, dass wir also ganz generelle Einschränkungen haben, die man so leicht nicht angehen kann. Aber mit Möglichkeiten eben dieser Algorithmen, mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz, kann es möglicherweise schon gelingen, diese Unwägbarkeiten besser zu kontrollieren. Und wir können mit eben dem Einsatz künstlicher Intelligenz in diesen modernen Therapieformen können wir unter Umständen es doch schaffen, diese Systeme noch näher an der physiologische Kontrolle ranzuführen und tatsächlich eine Form einer autarken Therapie herzustellen. Ich würde es nicht vorhersagen wollen. Ich bin nicht sicher, ob das gelingen kann, aber ich denke, die Chancen stehen tatsächlich nicht schlecht, dass es in diese Richtung gehen wird. Und wie gesagt, vor ein paar Jahren hätte ich das ganz anders beantwortet. Aber ich glaube, die Erfahrung jetzt lehrt uns, dass es in diese Richtung gehen kann. Sie haben gerade noch ein ganz interessantes Stichwort angesprochen, das Thema Smart Insuline. Das ist natürlich die dritte Unwägbarkeit, die wir haben. Und im Zusammenhang mit der Resorption haben wir es schon angesprochen. Das sind die Insuline, die wir verwenden, die ganz schlicht einfach nach wie vor nicht schnell genug sind. Auch wenn wir mittlerweile sogenannte ultraschnellwirksame Insuline zur Verfügung haben, die kommen einfach längst noch nicht mit unserem eigentlichen Stoffwechsel mit. Also wir sind immer schneller. Und sogenannte Smart Insuline sind also eine Entwicklung, wo es gelingen kann, das Insulin, also eine Art, man kann sich vorstellen, eine Art Depot-Insulin zu haben. Und das Insulin wird dann tatsächlich nach Bedarf, also immer an den jeweiligen Blutzucker angelehnt, nach Bedarf aktiv, also kommt zur Wirkung. Und das sind natürlich Entwicklungen, die extrem spannend sind. Also die Daten, die dazu vorliegen, die sind wirklich eindrucksvoll. Es geht gerade noch nicht so richtig vorwärts in dem Bereich, aber ich denke, ja, es gibt immer wieder kleine Rückschläge, aber insgesamt ist die Entwicklung doch sehr eindrucksvoll. Und ich glaube, wir können schon davon ausgehen, dass, ich sage das jetzt ganz uneigennützig, dass die Anzahl der Patienten, die für eine Transplantation in Frage kommen, dass die immer kleiner wird. Und ich werde mich sehr drüber freuen.
Ich frage mich immer wieder, wie kann es sein, dass wir immer nur über Insulin reden und nicht über Glucagon, weil es ja eigentlich der Gegenspieler ist? Ist es auch angedacht, sowas in eine Insulinpumpe zu integrieren, jetzt mal ganz banal gesagt? Weil es muss ja auch eine Möglichkeit geben. Also klar, das Ziel ist, immer die richtige Dosis an Insulin zu spritzen oder zu injizieren. Aber was ist, wenn der Blutzucker dann wegen Sport, was auch immer, jetzt mal zu weit abfällt? Wie kommt das bei einem Closed-Loop-System, wie kommt der Blutzucker dann wieder hoch?
Ja, das ist genau das sind genau die Schlüsselsituationen, die Sie ansprechen und die Limitationen, die wir heute haben. Ne? Also wenn der Blutzucker ansteigt, ist wunderbar, weiß die Pumpe genau, was sie tun muss und das kriegt sie super in den Griff. Wenn der Blutzucker abfällt, kann sie eigentlich nur maximal abschalten. Das war's. Ja. Ne? Genau. Das sind eben genau die Dinge, was ich vorher auch meinte. Wir haben eben so viel mehr Regulation in unserem Körper, in einem gesunden Organismus, als nur das Spiel zwischen Insulin und Glucose. Und gerade wenn der Blutzucker abfällt, dann spielt also eben beispielsweise das Glucagon als Gegenspieler die große Rolle, aber auch wiederum nicht nur das Glucagon. Wir haben die Nebenniere hier mit Adrenalin, mit Noradrenalin. Wachstumshormonen, auch die Schilddrüsenhormone spielen eine Rolle, also die Hypophyse als Regulationshormon. Also ist Organ. Es gibt ganz viele Ebenen der Regulation, die wir eben in keinster Weise heute nachvollziehen können mit diesen technischen Systemen. Nun ist natürlich die Überlegung naheliegend, kann man nicht eben zum Beispiel zumindest, sagen wir mal, das Glucagon in so ein Pumpensystem integrieren. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die auch seit vielen Jahren schon aktiv vorangetrieben wird, die sogenannten bihormonalen Pumpen, dass man also sowohl Insulin als auch Glucagon in der Pumpe vereint und das Ganze also immer bedarfsgerecht in einer gewissen Balance abgibt, um den Blutzucker idealerweise von beiden Seiten zu regulieren, von oben und von unten. Jetzt ist das Ganze nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Das Glucagon ist dummerweise ein relativ instabil ist nicht so einfach zu applizieren, wie man das mit dem einfach in Anführungsstrichen, wie man das mit dem Insulin machen kann. Aber es gibt Lösungen mittlerweile, entsprechende Formulierungen und auch die technischen Voraussetzungen sind da. Es gibt auch Studien dazu zum Einsatz bei Patienten mit bihormonalen Pumpen. Und ich denke, das wird ein weiterer Baustein sein in dieser Richtung eines wirklichen Closed-Loop-Systems. Ich stimme vollkommen zu. Es wird wahrscheinlich nicht ohne diese zusätzliche Regulation nach unten beziehungsweise von unten gehen, um wirkliche Stabilität des Blutzuckerprofils zu erreichen.
Wir sprechen jetzt bisher vor allem über Therapien und Therapieoptionen für die Zukunft für Personen mit Typ 1 Diabetes. Werden aber auch die anderen Diabetesformen mitgedacht?
Ich denke, es geht sogar weit drüber hinaus, als nur die anderen Diabetesformen mitzudenken. Wir beschäftigen uns jetzt natürlich hier vorwiegend mit Typ 1 Diabetes. Ich selber beschäftige mich vorwiegend mit Typ 1 Diabetes. Nichtsdestotrotz, die Masse an Patienten, die große Mehrheit an Patienten und auch die steigende Zahl an Patienten sind natürlich nicht Typ-1-Diabetiker, sondern es ist die große Gruppe der Patienten mit Typ-2-Diabetes. Grundsätzlich, glaube ich, muss man schon klarstellen, dass wir es hier mit grundverschiedenen Erkrankungen zu tun haben. Allerdings sehen wir sehr häufig, dass Patienten in der Spätphase des Typ-2-Diabetes eine Krankheitsform entwickeln, die dem Typ-1-Diabetes abgesehen von der Autoimmunität sehr, sehr nahe kommt, also in Bezug auf Insulinmangel, der irgendwann entsteht und die auch die entsprechenden therapeutischen Implikationen. Also grundsätzlich sind diese Therapieformen, über die wir jetzt gesprochen haben, sind grundsätzlich Therapieformen, die mehr oder weniger maßgeschneidert sind für den Typ-1-Diabetes. Nichtsdestotrotz, zum einen gibt es spezielle Patienten mit Typ-2-Diabetes, die von der einen oder anderen Therapieform profitieren können. Auch das Thema Transplantation ist in Deutschland beispielsweise ist diese Indikation nicht gegeben. Transplantation beim Typ-2-Diabetes, andere Länder gehen damit anders um. USA beispielsweise stellt Typ-2-Diabetes kein Ausschlusskriterium für die Transplantation dar. Ich glaube, hier muss man einfach ganz klar sehen, welche Patienten wirklich profitieren können. Und ich habe es angesprochen, wenn Patienten einen Insulinmangel haben, also letztlich der Phänotyp im Grunde genommen in dem Typ-1-Diabetes entspricht, dann sind das sicherlich Patienten, die profitieren können. Also das muss man klar sehen. In Bezug auf beispielsweise die Entwicklung im Bereich der Stammzelltherapie, was wir schon angesprochen haben, ist das natürlich eine Klientel, die im Grunde genommen auch sehr attraktiv ist, weil wir hier den Faktor Autoimmunität nicht haben. Und das spielt natürlich für diese Therapieformen eine große Rolle. Und wenn wir da uns vorstellen, dass Patienten mit einem überschaubaren Insulinbedarf, einer nicht so ausgeprägten Insulinresistenz vielleicht in Frage kämen, könnte man sicher hier großen Benefit erzielen. Also ich denke, das wird sich zeigen über die nächsten Jahre. Die entscheidende Frage ist immer, profitiert jemand wirklich davon? Und das ist, wenn diese Frage positiv beantwortet ist, dann glaube ich, sollte es hier auch nicht primär darauf ankommen, wie die Erkrankung klassifiziert ist. Das Entscheidende sind die Merkmale eben der Frage der Insulineigensekretion, der Insulinresistenz, Autoimmunität. Diese Fragen muss man sich stellen, und wenn man zum Ergebnis kommt, ein Patient kann davon profitieren, unter Umständen enorm profitieren, dann sollten diese Therapieformen auch zur Verfügung stehen. Technologische Hilfsmittel ohnehin, also das, was wir angesprochen haben, ich meine, die ganze Sensortechnologie ist natürlich für einen Typ-2-Diabetiker genauso von enormem Nutzen und hat, glaube ich, zu einer großen Verbesserung auch der Therapie Ergebnisse geführt, nicht nur der Lebensqualität. Und auch Insulinpumpen sind durchaus eine Therapieoption bei speziellen Patienten mit Typ 2 Diabetes. Also das würde ich nicht von der Klassifikation per se abhängig machen, sondern es kommt wirklich immer auf den Phänotyp des Patienten.
Ich würde gerne noch über diejenigen sprechen, die keinen Typ-1-Diabetes haben, aber ein erhöhtes Risiko dafür haben. Also zum Beispiel die Kinder von Personen mit Typ-1-Diabetes. Gibt es aktuell eine Therapie, die das Risiko für die Entwicklung von dem Typ-1-Diabetes bei dem Kind senkt?
Wir haben das zu Anfang heute schon angesprochen. Also erstmal ist es natürlich ein enormer Verdienst der Forschung der letzten Jahre, dass wir überhaupt mal definieren können, wer ist überhaupt ein Risikopatient. Das ist ein Verdienst dieser Kohortenstudien, die wir schon angesprochen haben, die großen Arbeiten von Professor Ziegler, jetzt Bonifacio. Natürlich muss das Ziel dann ein weiterer Schritt sein. Es ist natürlich erstmal wichtig zu wissen, wer ist ein Risikopatient. Das kann man tatsächlich heute sehr gut charakterisieren anhand des genetischen Profils bestimmter Marker. Geht ja so weit, dass man im Rahmen von Studien, die international jetzt auch gelaufen sind und noch laufen, dass man ein sogenanntes Neugeborenen-Screening macht, wo man also im Zuge dieses normalen Screenings, das ohnehin läuft für Stoffwechselerkrankungen bei Neugeborenen, auch das Diabetesrisiko einschätzt. Also das ist erstmal schon ein Riesenschritt, das Profil überhaupt zu charakterisieren. Der nächste Schritt ist natürlich dann, was führt tatsächlich zum Ausbruch der Erkrankung? Auch das ist was in diesen großen, groß angelegten Kohortenstudien untersucht wird. Nicht jeder Patient, der ein Risikoprofil hat, entwickelt auch einen Diabetes. Das ist übrigens natürlich auch die Schwierigkeit immer bei solchen Untersuchungen. Ich habe diesen Befund, was mache ich jetzt damit? Das verunsichert unter Umständen ja auch. Und das ist deswegen sehr, sehr wichtig, dass man mit diesen Familien dann auch entsprechend die Dinge diskutiert und die entsprechend begleitet. Also nicht jeder mit so einem Risikoprofil entwickelt einen Typ-1-Diabetes, aber welche Faktoren sind es denn, die dann tatsächlich eine Rolle spielen? Diverse Umweltfaktoren, wir haben es schon angesprochen vorher, Infektionen, alles, Ernährung, alle möglichen Dinge können eine Rolle spielen. Und da ist heute auch sehr viel mehr bekannt, was unter Umständen als Trigger ausreichen kann, um dann die Erkrankung zum Ausbruch zu bringen. Sicherlich ist das ein multifaktorieller Prozess. Dieses Wort ist eigentlich immer schwierig. Also per se heißt es ja nicht mehr, als dass zahlreiche Faktoren involviert sind, die zusammenkommen müssen. Aber es umschreibt auch immer gerne einen Zustand, wenn wir nicht wirklich wissen, was es heißt. Also wir sagen immer dann multifaktoriell, wenn wir es eigentlich nicht verstehen. Das klingt nur sehr viel schlauer, als wenn man sagen würde, keine Ahnung. Aber zum Glück sind wir schon sehr viel weiter. Und es gibt sehr gut charakterisierte Faktoren, die eine Rolle spielen und spielen können. Und vielleicht ist es das Zusammenspiel dann das Relevante. Aber das ist also ein weiterer wichtiger Baustein. Aber dann kommt natürlich klar der dritte Schritt. Wenn ich das weiß, was kann ich tun? Wie kann ich intervenieren? Und auch hier gibt es natürlich diese sehr vielversprechenden, spannenden Ansätze, dass man also tatsächlich Kinder mit Risikoprofil schon entsprechend behandelt, versucht zu intervenieren, um einen Ausbruch überhaupt erst zu verhindern. Und ich denke, da werden die nächsten Jahre sehr viel mehr Wissen generieren, Verständnis generieren und dann hoffentlich auch die Interventionsmöglichkeiten mehr werden, um vielleicht tatsächlich eben ja präventiv tätig zu werden, primär präventiv tätig zu werden, um gar nicht erst so eine Erkrankung zum Ausbruch kommen zu lassen. Aber das ist in der Tat leider noch Zukunftsmusik.
Zum Schluss habe ich noch zwei private Fragen. Für welches Thema brennen Sie aktuell am meisten und was ist es, das Sie motiviert oder antreibt, das Leben von Menschen mit Diabetes in Anführungsstrichen angenehmer zu machen?
Also ich kann mich nur wiederholen. Also hätten Sie mich wiederum vor 2 Jahren gefragt und hätten wir das Gespräch geführt, hätte ich ganz klar gesagt, also das Thema biologischer Beta-Zell-Ersatztherapie, also alles zum Thema Transplantation, vor allen Dingen alternative Zellquellen, Xenotransplantation, Stammzelltransplantation ist natürlich das Thema, was mich rein wissenschaftlich am meisten interessiert und fasziniert und wo ich auch mein Herzblut reinhänge. Tatsächlich habe ich die letzten Jahre sehr viel mehr Typ-1-Diabetologie in der Klinik gemacht, als ich das vorher gemacht habe. Und seit dieser Zeit ist auch das Thema eben der Diabetestechnologien wirklich ein großes Bedürfnis geworden, das zu verstehen, auch zu versuchen beizutragen, wie wir das Management besser gestalten können, weil es einfach das ist, was tatsächlich für eine sehr große Gruppe an Patienten einfach so relevant ist im täglichen Alltag und im Umgang mit der Erkrankung. Nichtsdestotrotz, das Thema Transplantation, Stammzellen, vor allen Dingen Xenotransplantation, das ist natürlich mein klares Steckenpferd. Aber im Grunde genommen geht's ja eigentlich immer um das Gleiche. Wir wollen irgendwie versuchen, eine bessere Stoffwechselkontrolle für die Patienten zu ermöglichen, sei es mit technischen Mitteln oder mit biologischen Mitteln. Das sei eigentlich hinten angestellt. Und ich habe auch nicht immer dieses Ziel, wir müssen die Patienten heilen vor Augen. Ich glaube, jede Verbesserung, jede Stoffwechselstabilisierung, jede Vereinfachung der Therapie kann hilfreich sein. Und das ist etwas, was man, glaube ich, wirklich lernt, auch diese Relativierung der eigenen Ziele im Umgang mit Patienten und im klinischen Alltag. Denn da lernt man so ein bisschen auch die Demut im Umgang mit den Optionen, die wir haben. Denn man muss erst mal wahrnehmen, was es für ein, und ich selber habe keinen Typ 1 Diabetes und deswegen ist mir das immer wichtig, auch zu transportieren. Ich glaube, man kann das gar nicht wirklich nachvollziehen, was es bedeutet, mit einer Erkrankung zu leben, die 24 Stunden, 7 Tage, 365 Tage im Jahr da ist, die man niemals ablegen kann, die beständig die Aufmerksamkeit erfordert. Und wenn es eine Phase gibt, wo man sagt, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt habe ich keinen Bock, dann kriegt man unmittelbar die Rechnung dafür. Es ist keine Erkrankung, die man auch mal nur 5 Minuten in die Ecke legen kann. Und diese Belastung ist, glaube ich, wirklich enorm, kann man schwer auch von außen nur nachvollziehen. Und das erfordert auch große Hochachtung vor jedem Patienten, der mit dieser Erkrankung tagtäglich konfrontiert ist. Und das ist im Grunde wirklich die Motivation, dass wir auch ja sehen, wenn es Fortschritte gibt, sei es im Bereich der Technologie, als auch im Bereich der Transplantation, wenn wir es schaffen, diese Dinge wirklich in die klinische Anwendung zu überführen, dann ist das ein wirklicher Benefit für Patienten. Und ich meine, aus meiner Erfahrung mit den transplantierten Patienten ist das natürlich, das ist sozusagen der Extremfall. Das sind Patienten, die schwerst krank sind, unter dieser schweren Instabilität leiden. Deswegen werden sie transplantiert. Und wenn das erfolgreich ist, was das für ein unglaublicher Fortschritt und an Lebensqualität oder eigentlich an einem neuen Leben ist für diese Patienten, das zu erleben, das ist eigentlich Motivation genug. Da braucht man eigentlich nicht mehr.
Es ist einfach schön zu hören, wie viel Herzblut Sie da reinstecken, das Thema. Danke Ihnen.
Wir werden weiter kämpfen und arbeiten.
Das war der zweite Teil zu den möglichen zukünftigen Therapien des Typ-1-Diabetes. Bei Wünschen und Anregungen schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@diabinfo.de. Sie kennen DiabInfo bisher noch nicht? Wir informieren auf unserer Webseite diabinfo.de zu den Themen Diabetes vorbeugen und Leben mit Diabetes. Immer wissenschaftlich fundiert, aktuell und neutral. Wenn diese Folge Ihnen gefallen hat, können Sie uns mit einer positiven Bewertung auf dem von Ihnen genutzten Streamingdienst unterstützen. Dafür sagen wir vielen Dank und bis bald.